Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Trotz Druck aus Peking, der chinesische Dissident Liu Xiaobo bekommt den Friedensnobelpreis. Warum und wie reagiert jetzt die chinesische Führung? Wieder weniger Arbeitslose. Die Quote in der Schweiz sank im September auf 3,5%. Vorschlag der Ärzte. Die Krankenkassen sollen entweder Grund- oder Zusatzversicherung anbieten dürfen. Dann vor den Schicksalsspielen der Fußball-Nazi verlieren die Schweizer gegen Montenegro und Wales, stellt sich die Trainerfrage. Und um eins das Tagesgespräch mit Alexander Grass. Unser Tessin-Korrespondent erzählt von Sorgen und Ängsten im Kanton wegen der NEAD. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Liu Xiaobo heißt also der Friedensnobelpreisträger 2010. Das hat das norwegische Nobelkomitee am späten Vormittag bekannt gegeben. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Kurz vor Mittag trat der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Torbjørn Jagland, in Oslo vor die Presse. Der diesjährige Friedensnobelpreis wird an Liu Xiaobo verliehen für seinen langen und gewaltfreien Kampf für die Menschenrechte in China, erklärte Jagland. Die vielleicht höchste Auszeichnung der Welt geht somit an einen Bürgerrechtler, der im eigenen Land als Staatsfeind gilt und im Gefängnis sitzt. Das norwegische Nobelkomitee möchte mit der Verleihung des Preises an Liu Xiaobo dessen Arbeit für die grundlegenden Menschenrechte auszeichnen, die, so der Komiteevorsitzende Jagland, globale Bedeutung besitzen.
Har i mer enn to tiår vært en sterk talsmann for at grundleggende menneskerettigheter.
Liu Xiaobo gehört zu den Mitautoren der Charta 08, die eine umfassende Demokratisierung der nunmehr zwei größten Wirtschaftsmacht der Welt fordert. Er gilt als einer der wichtigsten Vordenker der Bürgerrechtsbewegung in China. Im vergangenen Jahr wurde er wegen Untergrabung der Staatsgewalt zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Vorfeld der heutigen Bekanntgabe hatte die chinesische Führung das norwegische Nobelkomitee ausdrücklich davor gewarnt, dem Menschenrechtskämpfer Xiaobo den Friedensnobelpreis zu verleihen. Das würde, so wurde in Peking betont, das Verhältnis zu Norwegen nachträglich beeinträchtigen.
Wir kommen gleich zurück auf die Vergabe des Friedensnobelpreises. Nach den anderen wichtigen Nachrichten, Raphael von Matt hat sie.
Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz geht weiter zurück. Im September lag die Quote bei 3,5%. Das heißt, rund 140.000 Menschen hatten keine Stelle, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft meldet. Damit ist die Arbeitslosigkeit hierzulande innerhalb eines Jahres deutlich zurückgegangen, von 3,9 auf jetzt 3,5%. In der Schweiz sind seit Jahresbeginn rund 4.500 Firmen Konkurs gegangen. Das sind 23% mehr als in derselben Zeit vor einem Jahr, wie die Wirtschaftsauskunftsstelle Dun & Bradstreet meldet. Die meisten Konkurse gab es demnach im Tessin, in der Region Zürich und in der Nordwestschweiz. Gleichzeitig wurden aber auch über 27.400 Firmen neu gegründet, 6% mehr als im Vorjahr. Die Schweizer Ärzte sind unzufrieden mit dem heutigen System der Krankenversicherung. Sie lancieren deshalb die Volksinitiative für Transparenz in der Krankenversicherung. Sie verlangt, dass sich Krankenkassen entscheiden, ob sie die obligatorische Grundversicherung anbieten wollen oder aber Zusatzversicherungen. Beide Versicherungstypen sollen sie nicht mehr anbieten dürfen. Die Ärzte erwarten, dass Krankenkassen dadurch besser kontrolliert werden können, zum Beispiel bei den Abrechnungen. In den letzten 12 Monaten sind weniger Menschen in die Schweiz eingewandert als im Jahr zuvor. Das Bundesamt für Migration erklärt sich dies mit der schlechteren Wirtschaftslage. In der Zeit von September 2009 bis August 2010 stieg die Zahl der EU- und EFTA-Bürger in der Schweiz um gut 3%. In der Vorjahresperiode war es ein Plus von 4,5% gewesen. Auch aus Deutschland sind gut ein Drittel weniger Menschen in die Schweiz gezogen. Es waren etwas mehr als 13.000. Ende August lebten gut 1,7 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz. Bei einem Bombenanschlag in Afghanistan ist der Gouverneur der Provinz Kunduz getötet worden. Bei der Explosion in einer Moschee seien mindestens 14 weitere Menschen getötet und mindestens 20 verletzt worden, teilen die Behörden mit. Der Anschlag sei während der Freitagsgebete verübt worden, heißt es weiter. 4 Tage nach dem Giftschlammunglück in Ungarn ist eine 5. Person gestorben. Die Regierung hat unterdessen neue Schätzungen zum ausgelaufenen Schlamm veröffentlicht. Demnach strömten bis zu 700.000 Kubikmeter der giftigen Brühe aus dem gebrochenen Becken. Die Menge ist vergleichbar mit der Ölpest im Golf von Mexiko, wo 760.000 Kubikmeter Öl ins Meer liefen. Zudem werden nun aus einem 2. Becken Industrieabwässer in den örtlichen Fluss geleitet. Ein Behördensprecher sagte, dass rund 100.000 Kubikmeter einer ätzenden Flüssigkeit in den ohnehin schon toten Fluss eingeleitet würden. Damit soll offenbar einem weiteren Unfall vorgebeugt werden. Die ungarische Regierung teilt indes mit, die Donau sei durch den giftigen Schlamm bislang nicht ernsthaft verschmutzt worden. Experten von Greenpeace stellen hingegen eine höhere Giftkonzentration fest als bisher angenommen. Im Ärmelkanal vor der britischen Küste ist ein Treibstofftanker gekentert, dies nach einer Kollision mit einem Containerschiff. Die 13-köpfige Besatzung sei von einem französischen Helikopter gerettet worden, meldet die BBC unter Berufung auf den schottischen Schiffsbesitzer. Nun versuchen Schlepper, den Tanker in einen Hafen zu ziehen, ohne dass er die Ladung verliert. Das Schiff hat Pyrolysebenzin geladen, ein Produkt auf Erdölbasis, das oft Benzin beigemischt wird. Berichte über Wasserverschmutzungen gibt es bis jetzt keine.
Rendezvous, die Mittagsinformationen auf Schweizer Radio DRS, 12.37 Uhr ist es. Der Friedensnobelpreis geht also an den chinesischen Dissidenten Liu. Fragen dazu hier gleich an unseren Korrespondenten. Außerdem immer weniger Arbeitslose, aber der Weg aus der Krise ist für einige weit.
Das Budget ist das Jahr 2-mal gekürzt worden und wir sind immer noch hinten drin.
Unser Beispiel vom Teamleiter in der Textilfirma Landtal. Wer jung mit Arbeiten beginnt, darf jünger in Rente gehen, findet der Schweizer AHV-Experte. Soll diese Pistole ins Museum? Holland streitet um die Tatwaffe im Fall Pim Fortuyn. Und Fußball. Ottmar Hitzfeld setzt für die kommenden 2 Schicksalsspiele auf Vertrauen.
Auch in der Vergangenheit, in Qualifikationsspielen, wo wir ähnliche Situationen hatten, konnte ich mich auch auf die Mannschaft verlassen.
Nach weiteren Niederlagen käme nicht zuletzt er, der Trainer, unter Druck. Um 1 schalten wir eine Woche vor dem NEAT-Durchschlag ins Tessin. Was wird aus dem Kanton, wenn wir aus dem Norden noch schneller dort sind? Fragen an Alexander Grass, unseren Korrespondenten dort. Das alles nach Börsenzahlen, Verkehrsmeldungen und natürlich dem Wochenendwetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.328 Punkten, bei einem Minus von 0,7%. Der Euro wird zu 1.34,24 gehandelt, der Dollar zu 96,96 Rappen. Das Wetter. Im Norden löst sich der Hochnebel heute zum größten Teil auf, nur vereinzelt bleibt es grau. Außerhalb des Hochnebels scheint meist die Sonne, nur im Westen sind die Wolken zeitweise dicht. Im Süden ist es bewölkt und stellenweise nieselt es. Die Höchstwerte erreichen 17 bis 22 Grad. Am Wochenende gibt es im Norden erneut Hochnebelfelder, welche sich zum Teil auflösen. Außerhalb des Hochnebels ist es meist sonnig. Im Süden ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. In der Ostschweiz auf der A3 Richtung Chur zwischen der Verzweigung Reichenburg und Niederurnen stockender Verkehr. In der Region Zürich Verkehrsteilnehmer melden Stau auf der Hauptstraße zwischen Regensdorf und Adlikon in beiden Richtungen. Und in Graubünden ist die Berniner Passstraße zwischen Pontresina und Lagalp in beiden Richtungen bis voraussichtlich 13 Uhr gesperrt.
Chinas Druckversuche haben also nichts gebracht, wenn sie nicht vielleicht sogar das Gegenteil bewirkt haben. Das Nobelpreiskomitee hat sich für Liu Xiaobo entschieden. Der Friedensnobelpreis geht an diesen chinesischen Dissidenten. Zugeschaltet aus Peking ist jetzt Urs Morf, unser China-Korrespondent. Urs Morf, erste Frage, erfährt der Menschenrechtler überhaupt von seiner Auszeichnung? Er sitzt ja im Gefängnis.
Also in absolut nächster Zeit sicher nicht. Die chinesische Regierung wird alles daran setzen, zu schauen, dass er das nicht erfährt. Die einzige Person, die es ihm sagen könnte, wäre wahrscheinlich seine Frau. Die darf ihn alle paar Wochen besuchen. Aber gerade wenn solche Sachen passieren, wie jetzt eben dieser Friedensnobelpreis, dann kann auch gut sein, dass das Besuchsrecht vorübergehend gesperrt wird. Das machen die Behörden hier manchmal mit den Dissidenten so.
Was macht denn ihn in den Augen der chinesischen Regierung derart zum Feindbild?
Liu Xiaobo ist seit über 20 Jahren ein aufrechter Verfechter der Menschenrechte und der Demokratisierung und er ist immer auch für Gewaltlosigkeit eingestanden. Er war 89 bei der Demokratiebewegung, ist er aus Amerika nach Hause zurückgekehrt, um da teilnehmen zu können. Das hat ihm dann 2 Jahre Gefängnis eingebracht und nach den Olympischen Spielen hat er auf den 60. Jahrestag der internationalen Menschenrechte hat er zusammen mit anderen Intellektuellen eine Charta 08 verfasst. Die lehnt sich an der tschechischen Charta 77, an der Havel und so weiter beteiligt waren. Und darin wird die Umwandlung Chinas in einen demokratischen Rechtsstaat gefordert. Also, dass die kommunistische Partei auf das Machtmonopol verzichtet und dass die Menschenrechte und andere universelle Werte respektiert werden sollen. Das Ganze, diese Umwandlung soll gewaltlos vor sich gehen und Liu Xiaobo als Mitinitiant von dieser Sache, der ist 2 Tage vor der Veröffentlichung dieser Charta ist er verhaftet worden und sitzt seit damals. Letzte Weihnachten wurde er zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt.
Diese Charta 08, die Sie angesprochen haben, hat sie irgendetwas bewirkt bis jetzt?
Ja, sie hat eine intensive Debatte im Internet und bei Bloggerkreisen ausgelöst darüber, ob die universellen Werte wirklich auch in China gültig seien oder ob China eigene Werte haben, aber an den realen politischen Bedingungen hat sich nichts geändert. China ist nicht auf dem Weg dazu, eine Demokratie zu werden. Allerdings mit seinem Gewaltlosigkeitseintreten, da hat er doch Teilerfolge gehabt. Er war unter anderem 89 dafür verantwortlich, dass er konnte die Studenten davon überzeugen, dass sie kampflos abziehen vom Tiananmenplatz in der Nacht des Massakers und er hat damit Hunderten von jungen Chinesen das Leben gerettet.
Haben Sie Informationen, wie seine Mitstreiter, andere Dissidenten im Untergrund auf den Friedensnobelpreis reagieren?
Ja, weil Chinas Behörden versuchen natürlich diese Nachrichten nun zu verheimlichen. Trotzdem ist das schon durchgesickert über Handys, über SMS, übers Internet. Und vor kurzem habe ich mit einem Mitstreiter, langjährigen Mitstreiter von Liu Xiaobo geredet und er war begeistert. Er hat gesagt, es sei ganz toll, dass jemand, dass eben die internationale Gemeinschaft die Menschenrechte und den Kampf für die Demokratie nicht vergessen habe. Das gebe Auftrieb und Mut. Er sagt aber auch, kurzfristig befürchte er, dass es zu harten Repressionen eben gerade gegen diese Kreise kommen werde.
Und Osmar, auf letzte Frage ganz kurz. China machte im Vorfeld Druck auf Norwegen, drohte regelrecht. Was ist jetzt zu erwarten?
Es kann sein, dass es ernst macht mit der Drohung, dass sich die Verhandlungen mit Norwegen über ein Freihandelsabkommen verzögern, aber das bleibt abzuwarten. Also bisher gibt es ja keine offizielle Reaktion.
Danke für diese Informationen aus Peking. Osmar Faders. Nochmals sind weniger Menschen in der Schweiz arbeitslos. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Stark zurückgegangen ist auch die Zahl jener, die kurz arbeiten. Knapp 10.000 sind es noch. Auch das ein klares Zeichen, dass es der Wirtschaft wieder besser läuft. Einen von Kurzarbeit Betroffenen haben wir im Mai besucht. Rolf Friedli, Teamleiter in der Teppichweberei des Textilunternehmens Landtal. Er äußerte sich damals hier im Rendezvous schon recht optimistisch.
Und wenn das so weitergeht, denke ich schon, dass wir die Kurzarbeit werden beenden.
Was ist inzwischen passiert? Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr hat Rolf Friedli im Werk in Melchnau bei Langenthal ein zweites Mal besucht.
Rolf Friedli blickt zurück auf fast 18 Monate Wirtschaftskrise und Kurzarbeit.
Also zum Arbeiten ist es sehr kompliziert, muss ich sagen. Weil ja, du musst produzieren, aber die Leute müssen daheim lassen.
Das sind die betrieblichen Realitäten. Vorne beim Verkauf kämpfen sie um jeden Auftrag. Hinten in der Produktion versuchen sie alle Wünsche möglich zu machen. Die Weberei von Landtal liefert Teppiche, vor allem für Airlines, weltweit. Exklusives für die Business, strapazierfähiges am Laufmeter für die Economy-Klasse. Alles nach Maß. Vor den Sommerferien zog das Geschäft wieder an. Zum Glück. Keine Kurzarbeit mehr.
Ja, im Moment läuft es. Kann man nicht klagen. Die Maschinen laufen alle.
Es wird wieder in 3 Schichten gearbeitet. Vorher, mit nur 2 Schichten und Kurzarbeit, wurden die Lieferfristen einfach zu lang. Kunden wollen nicht warten. Volldampf. Im gleichen Tempo schwinden nun aber auch die Pendenzenberge.
Der Auftragseingang ist im Moment recht schwach. Jetzt müssen wir abwarten, was der Monat noch bringt. Hoffentlich kommt nächste Woche noch ein bisschen Materialbestellungen rein.
Schon wieder Einbruch bei den Bestellungen. Der Sommer war gut, der Herbst sieht schlecht aus. Der Aufschwung lässt auf sich warten.
Das Budget ist das Jahr 2-mal gekürzt worden und wir sind immer noch hinten drin.
Mit Kurzarbeit wollte sich Landtal durch die Krise schmuggeln. Die Rechnung scheint nicht aufzugehen. Geschäftsleiter Urs Rickenbacher erklärt.
Die Airlines, wie zum Teil auch im Busbereich, die versuchen, um alles in der Welt Kosten zu sparen und versuchen dann eben ihr Interieur, sprich also den Teppich, die Sitzbezugstoffe oder die Vorhänge, so lange wie möglich im Flugzeug zu halten, bevor sie wieder ausgewechselt werden. Und das spüren wir dann logischerweise unmittelbar und sofort.
Erst in 1-2 Jahren sei wieder an Wachstum zu denken bei Landtal. Zu wenig Aufträge für zu viele Leute. Darum Stellenabbau im Betrieb, auch im Team von Rolf Friedli. 4 Kollegen müssen gehen.
Es tut einem natürlich immer weh. Es sind Mitarbeiter, die man zum Teil mehrere Jahre zusammen gearbeitet hat, wo man ein gutes Verhältnis hat zusammen. Und nachher muss man denen die Botschaft überbringen.
Irgendwie passe das nicht zu dem, was in der Zeitung zu lesen sei, was im Radio erzählt werde. Es ginge wieder aufwärts, wirtschaftlich.
Aber da bei uns, Produktion für die Fluggesellschaften, da sieht es irgendwie ein bisschen schwieriger aus. Also, dass man nie recht weiss, was geht. Weil Fliegen wird wieder mehr, überall hört man es, Flugzeuge werden verkauft, aber irgendwie bei uns sieht man nichts, also dass wir mehr produzieren für die Flugzeuge.
Aussteigen, einen anderen Job suchen, das sei immer noch keine Option.
Ja, die meisten Leute helfen schon noch mit. Die glauben daran, dass es wieder besser wird und helfen am Karren reissen sozusagen.
Vielleicht auch, weil die Alternativen fehlen. Die ständige Unsicherheit, die lässt sich aus den Werkhallen in Melchnau nicht vertreiben. Die Airlines, die Kunden, sie kämpfen selber gegen ständige Turbulenzen. Rolf Friedli klammert sich an die Hoffnung, dass es bald besser kommt. Endlich, endgültig.
Lieber noch ein bisschen Kurzarbeit machen, dafür keine Leute entlassen. Und in Hoffnung, dass es wirklich jetzt auf Anfang Jahr anzieht.
Das Auf und Ab zieht sich bei Landtal in die Länge. Immer noch.
Charles Lieber hat berichtet. Die Krankenkassen kommen je länger, je mehr unter Druck. Gestern wurde die Idee einer öffentlichen Einheitskasse vorgestellt. Heute ziehen die Schweizer Ärzte nach. Sie fordern mit einer Volksinitiative, entweder bietet eine Kasse die obligatorische Grundversicherung an oder die freiwillige Zusatzversicherung. Also nicht mehr beides, so wie heute. Was das bringen soll und was das für die Kosten bedeuten würde, sagt uns Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Es ist selten, dass die Schweizer Ärztinnen und Ärzte zum Mittel der Volksinitiative greifen. Nun tun es die Ärztegesellschaften aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin, unterstützt von der FMH, der Schweizer Ärztevereinigung. Sie fordern mehr Transparenz im unübersichtlichen Krankenkassengeschäft. Heute bieten rund 80 Kassen die obligatorische Grundversicherung und die freiwilligen Zusatzversicherungen an, zum Beispiel eine Halbprivatversicherung. Diese Vermischung ist für die Ärzte eines der Hauptübel. Manche Krankenkassen subventionieren mit den Gewinnen aus den Zusatzversicherungen ihre umstrittenen Billigkassen. Billigkassen, die gezielt Jagd machen auf sogenannt gute Risiken, also auf junge, gesunde Menschen. Urs Stoffel, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich.
Man benutzt diese beiden Versicherungsformen immer noch, um gezielte Risikoselektion zu machen. Und solange diese Risikoselektion nicht vom Tisch ist, kann nicht akzeptiert werden, dass diese beiden Formen der Versicherung zusammen angeboten werden.
Die Ärzteinitiative verlangt deshalb, dass die obligatorische Grundversicherung und die private Zusatzversicherung vollständig getrennt werden. Eine Krankenkasse dürfe nur noch das eine oder das andere anbieten. Dies würde auch den Quersubventionierungen ein Ende setzen, sind die Initianten überzeugt. Der Bund kommt ihnen allerdings zuvor. Auch Bundesrat Burkhalter will bis Ende Jahr Maßnahmen gegen die Quersubventionierung innerhalb der Krankenkassen vorstellen. Die bedrängten Krankenkassen lehnen die Initiative ab. Sonde-Swiss-Sprecher Felix Schneuli.
Der Vorschlag der Ärzte, der lenkt vom eigentlichen Problem. Wir haben ein großes Kostenwachstum bei den medizinischen Pflichtleistungen zulasten der Grundversicherung. Er lenkt vor allem von diesem Problem ab. Er schlägt eine Lösung vor, die eigentlich viel kostet und den Kunden keinen Mehrwert bringt.
Die Initianten geben zu, dass die Verwaltungskosten vorübergehend steigen würden und dass die Initiative auch keine Gesundheitskosten einspart, auch wenn sich die Ärzte langfristig doch einen kleinen Spareffekt erhoffen. Urs Stoffel.
Wenn diese Anreize etwas anders gesetzt werden, der Risikoselektion, kann dadurch möglicherweise eben die Qualität verbessert werden und die könnte dann längerfristig gesehen eben auch zu Einsparungen führen. Aber es ist richtig, es ist in dem Sinne keine Sparinitiative.
Darin gleicht die Ärzteinitiative der Idee einer Einheitskasse, wie sie gestern von einem linken Komitee vorgestellt wurde. Auch sie zielt auf die Struktur der Krankenkassen ab. Nur die Einheitskasse geht den Schweizer Ärzten zu weit. Sie befürworten den Wettbewerb unter den Krankenkassen, aber aufgetrennt in die soziale Grundversicherung und in die gewinnorientierten Zusatzversicherungen.
Monika Zumbrunn. Sie hören Rendezvous, es ist 9:09, von den Krankenkassen zur AHV. Vor einer Woche genau erlebte Innenminister Didier Burkhalter seine erste große Niederlage. Das Parlament sagte Nein zur AHV-Revision. Wie weiter mit der AHV? Die Lebenserwartung steigt und steigt, die geburtenstarken sogenannten Babyboom-Jahrgänge kommen ins AHV-Alter, die finanziellen Perspektiven verdüstern sich also immer mehr. Klar ist, ein neuer Anlauf wird kommen. Das Rentenalter bleibt ein Knackpunkt und Bundesrat Burkhalter hat bereits konkrete Vorschläge auf seinem Pult, wie Dominik Meyer weiß.
Am Rentenalter scheiden sich die Geister. Das weiß Sozialminister Didier Burkhalter und sagte nach seiner Niederlage im Parlament.
Man muss nicht unbedingt immer von einem Alter sprechen. Man soll eher ein System finden, wo es flexibel ist.
Es geht in Richtung eines flexiblen Rentenalters. Mehr lässt sich Burkhalter nicht entlocken. Gesprächiger ist Giuliano Bonoli. Der Professor für Sozialpolitik an der Universität Lausanne hat für Burkhalters Departement Modelle für die AHV der Zukunft ausgearbeitet. Er schlägt ein sozial gerechtes Rentenalter vor.
Tout le monde n'est pas égal devant la retraite. Si on doit réduire les prestations ou augmenter l'âge de la retraite, c'est beaucoup plus facile.
Bei der Pensionierung seien nicht alle Menschen gleich, sagt Bonoli. Wer eine körperlich wenig anstrengende Arbeit habe, könne viel leichter länger arbeiten als heute, als jemand mit einem Knochenjob. Je härter die Arbeit, desto früher soll jemand in Pension gehen können. Das ist die Grundidee von Bonoli. Allerdings lässt sich schwer messen, wie stark jemand seinen Körper schindet. Bonoli wählt deshalb ein anderes Kriterium. Körperlich anstrengend sind meistens Jobs, für die es keine lange Ausbildung braucht. Das heisst, je früher jemand ins Berufsleben einsteigt, desto eher hat er oder sie einen Verschleißjob und soll bei der AHV künftig besser fahren. Entscheidend für die Höhe der Rente wäre die Frage, wie viele Jahre jemand gearbeitet hat.
Für jemanden, par exemple, qui a commencé à travailler à l'âge de 18 ans,
wer mit 18 zu arbeiten begonnen habe, solle mit 65 sogar eine höhere Rente erhalten als heute, sagt Bonoli. Wer hingegen studiert habe und spät ins Berufsleben eingestiegen sei, solle mit 65 eine kleinere Rente erhalten als heute. Das sei vertretbar, weil gut ausgebildete Leute bessere Leistungen aus der Pensionskasse hätten, sagt Bonoli. Eine Anwältin zum Beispiel könnte sich aber eine höhere AHV-Rente erarbeiten, indem sie ihre Pensionierung hinausschiebt. Nach einem Modell von Bonoli käme sie mit 67,5 Jahren auf dieselbe Rente wie ein Verkäufer mit 65. Darum geht es. Leute mit guten Löhnen sollen einen Anreiz erhalten, länger zu arbeiten.
Ça pourrait être un moyen d'introduire cet élément de justice sociale qui tient compte.
Das würde das Rentenalter sozial gerechter machen. Die unterschiedliche Situation der Menschen werde berücksichtigt, sagt Bonoli. Eltern, die vorübergehend aus dem Beruf aussteigen, könnten sich die Erziehungszeit anrechnen lassen. Sie würden bei der Berechnung der AHV-Rente keine Jahre verlieren. Und damit möglichst viele Leute länger arbeiten, soll es die Teilzeit-AHV geben. Ab 65 zum Beispiel könnte die Anwältin ihr Pensum reduzieren und bereits eine Teilrente beziehen. Die AHV würde Geld sparen mit seinem Modell, sagt Bonoli. Nur werde auch das in 15, 20 Jahren vielleicht nicht genügen. Dann müsse man sparen, die Renten weniger rasch an die Teuerung anpassen zum Beispiel, oder es brauche zusätzliches Geld aus der Mehrwertsteuer. Bonolis Vorschläge liegen auf dem Pult von Didier Burkhalter. Dieser will sich Zeit lassen, mindestens bis im übernächsten Jahr. Der freisinnige Bundesrat ist Politiker genug, um zu wissen, dass er sich im Wahljahr 2011 mit einer so oder so umstrittenen AHV-Reform nur die Finger verbrennen kann.
Neue Reformvorschläge für die AHV, das war Dominik Meyer. Was ist Kunst, was nicht? Die Frage scheidet immer wieder die Geister, diesmal in Holland. Das Amsterdamer Rijksmuseum möchte nämlich eine Pistole ausstellen. Nicht irgendeine, sondern die Pistole, mit der ein Attentäter 2002 den schillernden Rechtspopulisten Pim Fortuyn ermordete. Eine Mordwaffe als Kunstobjekt? Aus Amsterdam, Elsbeth Gucker.
Drei Schülerinnen stehen vor dem Rijksmuseum im Süden von Amsterdam. Die Pläne des Kunsthauses sind ihnen bekannt. Sie finden es lächerlich, sagt eine der drei. Eine Mordwaffe sei doch kein Museumsobjekt. Sie begreife den Gedanken dahinter nicht, sagt auch ihre Kollegin, während die dritte im Bunde eine kurze Lektion erteilt. Das habe mit Geschichte zu tun, erklärt sie. Jeder müsse doch wissen, dass Pim Fortuyn ermordet worden sei.
Und was es für Geschichte ist.
Das Rijksmuseum in Amsterdam ist das größte und wichtigste Kunsthaus des ganzen Landes. Zum einen werden hier drin all die Rembrandts, Vermeers oder Jan Steens gezeigt. Zum anderen gehören auch etwa 40.000 geschichtliche Objekte zur Kollektion. Schließlich sei das Rijks schon immer ein Museum für Geschichte und Kunst gewesen, sagt Martine Hoschelink, die Direktorin der Abteilung Geschichte.
Das Rijksmuseum ist von oudsher ein Museum für Geschiedenis und Kunst. En juist die integratie van die koppeling van deze objecten maakt het een heel mooi, aantrekkelijk museum.
Gerade das Verknüpfen der geschichtlichen Objekte mit der Kunst machten das Rijks zu einem äußerst attraktiven Museum, ist Martine Hoschelink überzeugt. Dass das renommierte Kulturhaus jetzt die halbautomatische 9mm Pistole vom Typ Firestar, mit der im Mai 2002 Pim Fortuyn, der schwule Dandy und Listenanführer einer Populistenpartei, erschossen wurde, dass das Rijks jetzt gerade diese Waffe haben möchte, sei also nur logisch, argumentiert die Historikerin. Immerhin habe dieser Mord eine gewaltige Schockwelle ausgelöst. Das streitet niemand ab, aber die Bluttat sei noch nicht aufgearbeitet, sagt eine ältere Passantin. Das Museum müsse aufpassen, sonst werde es zum Wallfahrtsort für Fortuyn-Anhänger.
Man muss aufpassen, dass man da keinen Schrein von machen kann.
Das hänge von den Gefühlen ab, die Besucherinnen und Besucher an das Objekt koppelten, entgegnet Martine Hoschelink vom Rijksmuseum. Das Objekt, die Pistole selber, sei unschuldig. Noch ist ungewiss, was mit der Waffe passiert, aber für jenen älteren Passanten vor dem Eingang des großen Museums ist klar, würde die Pistole jetzt gezeigt, würde dies noch viele Wunden aufreißen.
Nu zal het nog veel wonden openrijten bij mensen, denk ik.
Ein Sieg muss her für die Schweizer Nationalmannschaft heute Abend im EM-Qualifikationsspiel. Die Schweiz ist zu Gast in Montenegro. Gerade mal 700.000 Menschen leben in diesem gebirgigen Land auf dem Balkan. Aber der vermeintliche Fußballzwerg ist mit zwei Siegen ausgezeichnet in die EM-Qualifikation gestartet, ganz im Gegensatz zur Schweiz. Schweizer Siege heute und dann am Dienstag zu Hause gegen Wales sind nicht nur nötig, um für die EM im Rennen zu bleiben, auch Trainer Ottmar Hitzfeld persönlich braucht diese Erfolge. Dringend. Sportredaktorin Barbara Golpi.
Ottmar Hitzfeld ist mit der Schweizer Nationalmannschaft unter Druck. Er muss beweisen, dass es stimmt, wenn er sagt:
Ich fühle mich immer wohl in der Situation, wenn es um sehr viel geht, wenn der Druck steigt und das heißt, man kann auch viel gewinnen.
Viel gewonnen hatte Ottmar Hitzfeld in der Vergangenheit in seiner Trainerkarriere, lange bevor er die Schweizer Nationalmannschaft vor gut zwei Jahren übernommen hat. Mit der Schweiz hat er nach einem Fehlstart überzeugt und bewiesen, dass er in diesem Moment genau der richtige Trainer war, der das Team an die WM führen konnte. Seither muss er sich aber Vorwürfe gefallen lassen, das Team habe keine Fortschritte mehr gemacht, Vorwürfe, die Ottmar Hitzfeld nicht gelten lässt.
Ich habe großes Vertrauen zu meinen Spielern und ich habe das Gefühl, dass wirklich jeder Spieler weiß, was auf uns zukommt und auch in der Vergangenheit in Qualifikationsspielen, wo wir ähnliche Situationen hatten, konnte ich mich auch auf die Mannschaft verlassen und bin überzeugt davon, dass wir den Kampf annehmen und versuchen, das Spiel für uns zu entscheiden.
Kampf und Leidenschaft, die so vermisst wurden im ersten EM-Quali-Spiel gegen England. Beim Verband ist man jedoch überzeugt, dass die Botschaft des Trainers beim Team ankommen wird. Nationalmannschaftsdelegierter Peter Stadelmann.
Er wird sicher die richtigen Worte finden, er wird die Mannschaft entsprechend einstellen, wird entsprechende Einzelgespräche auch führen, vielleicht noch mehr als sonst. Kurzum, er hat schon bewiesen und wird es auch damals bewiesen, dass das klappen wird.
Die Schweiz darf sich aber keinen Ausrutscher leisten, vor allem nicht in der jetzigen Konstellation der Gruppe mit England und Montenegro, die schon 2 Siege aufweisen. Wie viel kann sich Ottmar Hitzfeld als Trainer leisten?
Ja, also es ist für uns klar gewesen, wenn wir gegen England jetzt auch einen Punkt geholt hätten. Wegen dem müssen wir in Podgorica trotzdem punkten. Jetzt, was den Coach im Speziellen anbetrifft, nicht nur er, sondern wir alle sind unter Druck. Er natürlich mit, aber ich bin überzeugt, dass er auch damals den Druck dem widerstehen wird können.
Sagt Peter Stadelmann. Und einen Plan B, was passieren würde, wenn die Schweiz auch nach 3 Spielen noch ohne Punkte dastehen würde, gäbe es nicht.
Nein, wir gehen eigentlich nicht dorthin, um schon Überlegungen zu machen, was ist wenn. Sondern wir gehen dorthin, um zu gewinnen, um einen Punkt zu machen mindestens. Und dann schauen wir weiter.
Ottmar Hitzfeld muss nun aber beweisen, dass er richtig liegt. Wie sagte er doch?
Ich fühle mich immer wohl in der Situation, wenn es um sehr viel geht, wenn der Druck steigt. Und das heißt, man kann auch viel gewinnen.
In seinem Fall nicht nur eine gute Ausgangslage im Rennen um die EM-Qualifikation, sondern es einmal mehr den Kritikern gezeigt zu haben, dass er auf dem richtigen Weg ist mit der Schweizer Fußballnationalmannschaft.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.